19 Grad. Es ist jetzt 22.03 Uhr.
ARD Jazz.
It's all about community, sagte der New Yorker Pianist Sullivan Fortner beim Abschlusskonzert der Elbphilharmonie Jazz Academy. Es ging da also weniger ums Handwerk, um Akkordraffinessen und geschmeidige Patterns, sondern vielmehr um das Zusammensein, die gegenseitige Inspiration in der Gruppe. Kollektive im Jazz liegen in der Luft, das ist vielleicht auch kein Zufall nach den Corona-Jahren. Und sie sind heute unser Thema im ARD-Jazz-Magazin. Ich bin Mauretta Heinzelmann. Wie wichtig sind die Menschen, die du triffst, für deine Zufriedenheit? Das fragt die Sängerin Samara Joy auf ihrem aktuellen Album Portrait. Im Song Peace of Mind zeigt sich Samara Joys Traditionsverbundenheit und auch ihre soulig moderne Ader aus der Bronx.
Of mind, is it in the places you go, or the people you meet? In time, does your peace of mind remain? Here lies your fate, give in or wait. The choice alone is yours to decide. What's wrong? What's right? Sometimes you feel like giving up, but don't ever lose hope. Sometimes you feel like giving up. Stars above, dreams come true, they just have to. true and yours will too if you believe in love. Dream of romance strolling down lover's lane, hear a trance and dream it all over again. Dreams come true, they just have to prove they're so supreme. Mine came true and yours will too. All you have to do is dream. Dreams come true, they just have to, true as the sun.
Dreams come true. Der zweite Teil des Songs Peace of Mind. Samara Joy weiß, wovon sie singt. Die 24-Jährige bekam 2023 2 Grammys für ihr Album Linger a While und als beste neue Künstlerin. Auf Instagram hat Samara Joy über 500.000 Follower. Die verbindende Kraft der Musik ist selbstverständlich, aber was zeichnet da den Jazz aus? Eine Musik, die Komposition und Improvisation verbindet, also aus dem Moment heraus spontan reagieren kann. Jazzkomponist Ger Lisne, der die NDR Big Band leitet, er beschreibt diesen Prozess.
So I like to trust people to give their view on my music and to give them frameworks. I mean, music for me is to be together. And if I invite them to have an impact on the music, then the music will be better. Then it's better for everybody.
Musik sei für ihn Zusammensein. Wichtig sei gegenseitiges Vertrauen, sagt der Norweger Ger Lisne, Leiter der NDR Big Band und Komponist für große Ensembles. Wenn er die Bandmitglieder einlade, die Musik zu beeinflussen, dann werde die Musik besser und das sei für alle gut. Was die Gesellschaft vom gemeinsamen Musizieren lernen könnte, sei als Kollektiv zu handeln. Es verlange die Fähigkeit, zuzuhören. Ger Lisne sagt, lausche aktiv. Wenn du eine gute Idee hast, heb die Hand und sag, was du zu sagen hast. Im musikalischen Zusammenhang, aber auch in politischen Diskussionen. Außerdem ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen, zum Nutzen der Gruppe, nicht nur zu deinem eigenen.
So I think what the society can learn is, I mean, to work as a collective. I mean, collective improvisation requires really good skills in listening. Listening to what the other are saying instead of just preparing what you yourself want to say. I mean, if it's a discussion or theme, very many people, they are just thinking about what they want to say themselves, and they're just waiting for the moment that they can say it. In that time they're waiting, they're not listening to what's really happening. So that doesn't work in collective improvisation. I mean, you really have to be active, listening to what's happening. And if you get a good idea, you have to raise your hand in a way and give your replique or something in the musical way then. But also in other discussions about politics, whatever. I mean, to have good skills in listening and good skills in taking decisions on behalf of a group.
Overture von Gerlisne mit Trompeter Percy Persglove und Pianist Boris Nezvetaev, eine NDR-Produktion aus dem Jahr 2021, am Wasser gebaut. Beim Stichwort Jazz-Kollektiv, da denkt man an Snarky Puppy aus den USA, die Elemente aus Jazz, Funk, Fusion und World Music kombinieren und mit ihrer mitreißenden musikalischen Mischung schon mehrere Grammys gewonnen haben. An das Isra Collective aus London, das an der Spitze der erfrischenden Jazzbewegung in der Stadt steht und Jazz mit Afrobeat, Hip-Hop und karibischen Rhythmen vereint. Oder man könnte denken ans Hamburger Kollektiv Jazz Lab, das ein Zusammenschluss mehrerer Bands ist und das auch ein Label und eine Konzertreihe betreibt. Oder besser, betrieben hat. Jazz Lab Gründer und Mastermind Philipp Püschel, der selbst Trompete spielt, er hat Florian Schmidt erzählt, mit welchen Schwierigkeiten die Musikerinnen und Musiker aktuell zu kämpfen haben.
Ein Labor für Jazzklänge, ein Raum für Experimente, eine Werkstatt für Klangforscher. Der Pioniergeist und die Lust am Ausprobieren neuer Klänge steckt schon im Namen des 2014 gegründeten Kollektivs Jazz Lab.
Unter dem Kollektivnamen verstehen wir eine Art der Herangehensweise an das Musikmachen. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss aus MusikerInnen, die auf der Suche danach sind, den Jazz-Sound zu erweitern.
7 Bands prägen derzeit das Kollektiv. Nach dem anfänglichen Hamburg-Fokus ist mittlerweile der Austausch mit anderen Städten wichtiger geworden. So bilden aktuell auch eine Band aus Leipzig und ein Berliner Projekt, das Jazz Lab. Und wie klingt er, dieser erweiterte Jazz-Sound?
Also ganz im Wesentlichen wird der Jazz Lab-Sound immer davon geprägt, dass akustische und elektrische-elektronische Klangkörper miteinander fusionieren. Und alle diese Bands, oder die meisten zumindest davon, versuchen genau das zu verschmelzen, also diesen Jazz und elektronischen Sound, so dass da einfach eine einzigartige Mischung entsteht.
Genau dieser Sound ist das Alleinstellungsmerkmal des Jazz Lab, das mit den Jahren ganz organisch gewachsen ist. Denn die jungen Musikerinnen und Musiker haben viel gemeinsam. Die Sehnsucht nach neuen musikalischen Begegnungen, die Suche nach Eigenständigkeit.
Wie kann man sich auch absetzen von diesem traditionellen Jazz-Gedanken, der auch an den Hochschulen ja sehr präsent ist? Und wie können wir uns unsere eigene Nische schaffen, um mit beispielsweise elektronischen Sounds, Hip-Hop, Rock und so einfach Leute in unserer Generation anzusprechen.
Ein frischer Anstrich also fürs leicht verstaubte Jazz-Image. Und von Anfang an setzen Philipp Püschel, Lars Grunewald und alle anderen musikalischen Mitstreiter aufs Eigenengagement. Dieser Do-it-yourself-Gedanke ist bis heute prägend fürs Jazz Lab. Ob nun Labelarbeit, Vertrieb oder Live-Gigs. Man wollte nie auf andere angewiesen sein, sondern alles selbst in der Hand haben. Um Aufmerksamkeit und auch mediale Reichweite zu generieren, sind die Auftritte dabei die alles entscheidende Basis. Und so gab es seit 2015 regelmäßige Veranstaltungen. Zum Beispiel eine monatliche Konzertreihe im Techno-Club Volt im Hamburger Karo-Viertel. So eine Art Clubabend mit Freunden, DJs und Videokünstlern. Nach wie vor, betont Trompeter Püschel, funktioniere das Label nicht ohne die Konzerte. Der direkte Draht zum Publikum sei absolut entscheidend. Sehr hilfreich war es, dass das Jazz Lab seit Beginn finanziell unterstützt und gefördert wurde. Von der Stadt Hamburg und auch von privaten Stiftungen. Wie in allen Bereichen aber sind auch im Veranstaltungsbereich die Kosten gestiegen. Auf eine faire und angemessene Bezahlung für alle Beteiligten auf und hinter der Bühne wollen die jungen Kreativen aber nicht verzichten.
Und dieses Geld haben wir immer weniger in dem Maße, was wir uns erdacht haben, zusammenbekommen. Und die Förderung der Stadt ist eher weniger geworden. Und unter diesen Voraussetzungen können wir seit letztem Jahr keine Konzerte mehr veranstalten. Unter diesen Voraussetzungen weniger Förderung, aber die Kosten explodieren weiter, können wir das nicht mit dem Anspruch, den wir daran haben, weiter gestalten.
Denn die Idee der Jazz Lab Gigs war immer, den Eintritt so moderat zu halten, dass ihn sich möglichst jeder und jede leisten kann. Und das wiederum geht nur mit einer Förderung. Vor allem einer langfristigen Förderung.
Also wir haben immer im Oktober eine Zusage bekommen oder eine Absage, ob wir im Januar weiterveranstalten können. Also wir wussten nicht, ob wir 2 Monate später Konzerte veranstalten können, weil man sich jedes Jahr auf neue bewirbt und auch immer unklar ist, ob man eine Förderung bekommt bzw. in welcher Höhe.
Nun steht das Jazz Lab im Herbst 2024 vor der Frage, wie geht es weiter? Ohne feste Konzertreihe. In einer Stadt, die sich im Jazzbereich durch neue Spielstätten und Clubs in den letzten Jahren massiv verändert und entwickelt hat. Dabei beschäftigen Philipp Püschel und seine Musikerkolleginnen und Kollegen ganz grundsätzliche Fragen. Warum sollte es noch einen weiteren Konzertort geben? Ist die Stadt nicht schon völlig übersättigt?
Und wo ist eigentlich unser Platz? Und an dieser Frage knabbern wir gerade und schauen, ob wir im nächsten Jahr unseren Konzertbetrieb wieder aufnehmen. Aber wir werden auf jeden Fall weiter über das Label Musik veröffentlichen, um halt so der jungen Hamburger Jazz-Szene ein Sprachrohr zu geben.
Und natürlich wird auch der Kollektivgedanke ganz und gar nicht in Frage gestellt.
Ich glaube, dass so ein Kollektiv in der Zukunft immer wichtiger wird, um Aufmerksamkeit in den digitalen Medien zu bekommen.
Das Hamburger Jazz Lab, vorgestellt von Florian Schmidt. Und hier wird deutlich, dass kontinuierliche, verlässliche Förderung eben notwendig ist. Wir hören Musik von der Hamburger Band We Don't Suck, We Blow, erschienen beim Label Jazz Lab. Hier ist eine Komposition des Saxophonisten Adrian Hanak, Desk Job. We Don't Suck, We Blow, die Hamburger Band vom Label Jazz Lab mit dem Stück Desk Job. Ein Schreibtischjob, den haben Jazzmusikerinnen und Musiker nicht, oder doch? Auf Tour, üben, inspiriertes Komponieren, gemeinsam tüfteln, Sessions spielen, Studio, Soundcheck, Konzerte. Füllt dies den Tag und einen Teil der Nacht? Oder kommt da eine Menge Schreibtischkram oder sogar politische Arbeit dazu? Vor der Sendung habe ich ein Gespräch mit Camille Buscot aufgezeichnet. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Jazz-Union und stellvertretende Vorsitzende des Musikfonds.
Ja, guten Tag, danke für die Einladung.
Camille, was bedeutet denn Jazz-Lobbyarbeit, also politische Arbeit für den Jazz? Was wird denn da genau gemacht?
Ja, Lobbyarbeit ist ja auch nur ein anderer Begriff für Interessenvertretung. Das heißt, wir setzen uns ein, um die Interessen in unserem Fall, also im Fall der Deutschen Jazz-Union, von JazzmusikerInnen in Deutschland sichtbar zu machen. Das heißt, wir setzen uns ein für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen und wir versuchen uns vor allem dafür einzusetzen, die Szene sichtbarer zu machen mit all den Themen. Also diese ganze spezifische Arbeitsweise von JazzmusikerInnen, die der Politik und auch der Gesellschaft näher zu bringen.
Und warum braucht der Jazz überhaupt Lobbyarbeit, so eine tolle, mitreißende Musik?
Weil wir natürlich zwei Parteien haben, mit denen wir arbeiten sozusagen. Wir haben die Öffentlichkeit und wir haben die Politik und Verwaltung. Und Politik und Verwaltung brauchen immer eine gebündelte Ansprechperson, eine gebündelte Ansprechstelle. Es hilft total, wenn wir sozusagen wirklich durch zum Beispiel die Deutsche Jazz-Union verbündet die Expertise haben, an die sich die Politik wenden kann, wo wir aber auch mit einer Stimme sprechen können, wenn es eben um Anliegen geht, die die Politik und Verwaltung betreffen. Wir haben hier die Expertise, wir vertreten vor allem auch die Breite dieser Musik. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir von Jazz sprechen, sprechen wir ja von einer Kunstform, die unfassbar breit ist und ganz divers ist und sehr, sehr viel unter sich versammelt. Und um das greifbarer zu machen für eben Stellen wie Politik und Verwaltung, braucht es Lobbyarbeit, braucht es tatsächlich diese Bündelung. Und dann in Bezug natürlich auch auf die Öffentlichkeit, diese Bündelung auch in Sachen Sichtbarkeit. Zu sehen, was ist denn überhaupt Jazz? Wer sind denn überhaupt JazzmusikerInnen? Was passiert da überhaupt und was sind die Themen, die dazugehören zu diesem Beruf, zu diesem Bereich, zu dieser Kunstform?
Und diese Diversität, die du beschrieben hast und diese Breite, die ist ja genau auch eine Qualität des Jazz.
Definitiv. Die ist eine Qualität, weil sie sehr, sehr zugänglich macht, weil sie, wie du es schon gesagt hast, sie reist mit und sie touchiert ja auch so wahnsinnig viele andere musikalische Strömungen und spricht ganz unterschiedliche Sprachen und ist somit eigentlich etwas, was sehr niedrigschwellig ist und sein kann in der Ansprache.
Und du vertrittst ja nun die Deutsche Jazz-Union, also kann man sagen, der größte Zusammenschluss von Jazzmusikerinnen in Deutschland.
Ja, ganz genau. Wir sind seit 50 Jahren gibt es uns. Wir wurden 1973 von einer Gruppe von damals Jazzmusikern gegründet. Mittlerweile sind wir fast 1700 Mitglieder aus der ganzen Bundesrepublik. Sehr international, auch wirklich divers aufgestellt. Das sieht man auch in unserem Vorstand in Sachen Alter. Wir kommen aus allen Regionen des Landes und wir vertreten eben genau die Interessen der JazzmusikerInnen, die in diesem Land leben und arbeiten.
Und welche Organisationen gibt es noch oder Kollektive von Jazzmusikern und Musikerinnen, die sich zusammengeschlossen haben, die ja wahrscheinlich so ein bisschen unter eurem Dach auch sind, quer durch das Land verteilt?
Genau, also unter unserem Dach ja und nein. Wir sind kein Dachverband, sondern wir sind ein einzelner Verband. Es gibt aber in den einzelnen Bundesländern teilweise IGs und LAGs, heißt es dann, also Interessengemeinschaften oder Landesarbeitsgemeinschaften, die eben aus einem Zusammenschluss von JazzmusikerInnen, aber auch Jazzveranstaltenden entstanden sind. Und das sind tatsächlich aktuell die Länder Berlin, Sachsen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Dort gibt es wirklich nochmal Interessenvertretungen auf den Landesebenen. Es gibt auf der Bundesebene auch noch zwei weitere Vertretungen, nämlich noch die Bundeskonferenz Jazz. Das ist keine, wie man so schön sagt, verfasste Organisation. Also es gibt keine Rechtsform, sondern es ist ein Netzwerk. In der Bundeskonferenz Jazz finden wir als AkteurInnen aus allen Bereichen, die Jazzszene betreffen, uns zusammen. Also Hochschule, Medien, MusikerInnen, Spielstätten, Festivals. Und es gibt noch die Deutsche Jazzföderation. Das ist die Interessenvertretung der Spielstätten.
Welche Ziele habt ihr denn erreicht? Camille Buscot, Deutsche Jazzunion.
Ich versuche mich da kurz zu halten, weil ich finde, wir haben wirklich viele Meilensteine erreicht. 2012 hat sich die Deutsche Jazzunion ja neu aufgestellt. 2014 haben wir dann als einer der ersten Verbände eigene Honoraruntergrenzen aufgestellt. Die wurden ja dieses Jahr aufgenommen in die Bundesförderung. Also da sehen wir, da waren wir wirklich früh dran und haben da wirklich was bewegt. Wir haben ganz intensiv mitgearbeitet an der Ausgestaltung der Initiative Musik und den entsprechenden Förderstrukturen, beispielsweise dem Deutschen Jazzpreis, den haben wir mit aufgebaut, aber auch die KünstlerInnenförderung mitgeprägt. Wir waren auch beteiligt bei der Entstehung des Musikfonds. Und dann sind natürlich auch unsere ganzen Studien zu nennen oder unsere Untersuchungen, denn Lobbyismus braucht immer auch eine wirklich fundierte Grundlage. Zahlen, wenn wir mit Politik und Verwaltung sprechen, brauchen wir natürlich ganz faktenbasiertes Wissen. Und das haben wir in den letzten Jahren geschaffen und damit auch eine ganz große Sichtbarkeit und ein Verständnis. Die Jazzstudie 2016, die Jazzstudie 2022, die Nachauswertung Gender macht Musik. Dieses Jahr geben wir gemeinsam mit der Bundeskonferenz Jazz den Jazzbericht 2024 raus. Das sind natürlich ganz wichtige Meilensteine für die Sichtbarmachung von allem, was zu eben dieser Szene, zu dieser Tätigkeit dazugehört. Und auch auf den Länderebenen haben die Vertretungen sehr, sehr viel geschaffen. Also in Berlin hat sich ja das Fördervolumen verzehnfacht in den letzten Jahren. Gut, jetzt aktuell wird es wieder gekürzt, aber das betrifft leider alle Bereiche. Aber man sieht daran, wie viel solche Verbände eigentlich erreichen.
Und was sind im Moment die Herausforderungen oder die Ziele, die ihr euch im Moment setzt für die nächste Zeit?
Ja, es gibt so Ziele, die gar nicht mal nur uns betreffen, sondern tatsächlich aktuell die ganze Kulturszene. Ich habe es gerade schon gesagt, die Förderungen, das ist was, oder beziehungsweise die Kürzungen der Förderung, das ist natürlich etwas, was uns total beschäftigt. Zu schauen, dass da die aufgebauten Förderstrukturen nicht eingestampft werden und auch nicht, wenn sie reduziert werden müssen, wirklich nur minimal und dass wir da eine Perspektive auch wieder schaffen. Das ist natürlich ganz wichtig. Einen Meilenstein haben wir schon erreicht mit der Einführung der Honoraruntergrenzen. Da müssen wir aber auch gemeinsam natürlich noch dafür kämpfen, dass das entsprechend dann auch finanziell unterfüttert wird. Und ganz spezifisch kämpfen wir jetzt oder haben wir so zwei große Ziele für das kommende Jahr. Das ist einmal die Förderstrukturen für JazzmusikerInnen noch mal besser anzupassen, dass es noch mal passgenauer ist, dass es wirklich zu den Bedarfen passt und eine größere Sichtbarkeit zu schaffen. Insbesondere heute, es passiert so viel, es verändert sich ganz viel in der Medienlandschaft. Wir haben gerade die ganzen Reformen. Es ist geplant, Dreisat und Arte zusammenzulegen. Es gibt ganz, ganz viele Reformen, die den Jazz ganz spezifisch betreffen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie bleibt diese Musik weiterhin sichtbar, wie bleiben auch die politischen Anliegen weiterhin sichtbar und wie gehen wir da mit der Zeit, wie müssen wir uns da vielleicht auch einfach verändern, anpassen und Neues entstehen lassen.
Da sind wir gerade hier auch dabei, unter anderem bei diesem Gespräch und bei unserem neuen Magazin. Was treibt dich denn persönlich an? Du sagst, du bist keine Jazzmusikerin. Warum arbeitest du so viel und so enthusiastisch für den Jazz? Was hat der denn zu bieten?
Ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Bei uns zu Hause lief immer Jazz. Mein Vater hat immer Jazz gehört, hat uns früh an die Musik rangeführt. Und das war eine Musik, die mich immer in meinen tiefsten Emotionen einfach mitgenommen hat. Also was man gar nicht rational erklären kann. Das ist einfach was mich mitgenommen hat. Und interessanterweise hatte ich schon ganz früh den Wunsch, für diesen Bereich zu arbeiten. Jetzt war ich selber, ich habe zwar Musik gemacht, aber längst nicht in diesem Bereich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte das unterstützen. Weil mir diese Musik sehr, sehr viel gibt und weil sie, wie ich finde, sehr viele gesellschaftspolitische Anknüpfungspunkte hat. Für mich ist das wirklich auch eine Kunstform, die so viel Potenzial hat, in die Gesellschaft reinzuwirken. Wir haben jetzt gerade diesen massiven Rechtsruck und Jazz ist für mich eine ganz demokratische Musikform, die eben auch wirklich Instrumente zur Demokratiestärkung in sich trägt einfach. Und sie ist, ich habe schon gesagt, sie kann ganz niedrigschwellig sein, im Sinne nicht von, dass sie nicht komplex ist, ganz im Gegenteil, sondern dass sie ganz zugänglich sein kann und ohne Sprache Menschen einfach mitnehmen kann. Diese Kulturtechnik der Improvisation, das sind Sachen, die mich faszinieren und dieser fast schon Idealismus, der auch dahinter liegt. Deswegen arbeite ich unfassbar gerne einfach mit den JazzmusikerInnen und dieser Szene zusammen, weil die mich inspiriert. Eine ganz inspirierende Szene.